Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM. Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk!
Sexualität gehört genau wie Essen, Trinken und Schlafen zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Egal, ob man alt oder jung ist, reich oder arm, ob man eine Behinderung hat oder keine, männlich oder weiblich, jeder Mensch ist sexuell und hat das Recht darauf, die Sexualität auszuleben. Doch blickt man in die Pflege, hat nicht jeder Mensch die Chance dazu. Und älteren Menschen wird sogar oft ihre Sexualität, ja, aberkannt. Aber was machen zum Beispiel Menschen, die psychisch und auch physisch beeinträchtigt sind? Und was machen Menschen, die an Demenz leiden oder an Autismus? Und wenn sie an Demenz leiden, sich nicht mehr unter Kontrolle haben? Eine mögliche Lösung ist die Sexualassistenz. Und darüber möchten wir heute gerne reden. Und zwar mit Nina de Vries. Sie ist heute zu Gast bei uns im Studio. Hallo Nina.
Hallo.
Du gehst ja als Pionierin auf dem Gebiet. Deswegen haben wir dich heute hier zu Gast. Wir freuen uns.
Vielleicht, Nina, kannst du für alle, die das Thema Sexualassistenz noch gar nicht kennen, einmal kurz erklären, was bedeutet das überhaupt und vielleicht auch direkt, wo ist eigentlich da der Unterschied zu Prostitution?
Oh, okay. Sexualassistenz ist eine bezahlte sexuelle Dienstleistung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und was das genau beinhaltet, was genau angeboten wird, das entscheidet jeder Sexualassistent oder Assistentin selber. Das ist vielleicht auch ein Unterschied mit Prostitution schon gleich. Man macht nur idealerweise, was man selber wirklich machen möchte. Also nicht so wie, ja, was ist gefragt, okay, dann mache ich das. Es heißt in meinem Fall Berührung, erotische Massage, Kuscheln, nackter Hautkontakt. Ich bringe Menschen auch zum Orgasmus, wenn die das wollen. Ne? Ich habe jetzt nicht mehr so viele Klienten, wo das im Mittelpunkt steht. Und ich biete kein Oral- und Geschlechtsverkehr an, ich persönlich. Das ist nicht, weil ich das unmoralisch oder schlecht finde oder weil ich Angst habe, dass Leute dann sagen, bist eine Hure. Sondern weil ich das nicht möchte, weil ich das nicht für Geld anbieten möchte. Und von daher geht es nicht. Und unmoralisch wäre in meinen Augen, wenn ich das machen würde, weil ich Geld brauche. Und also unmoralisch finde ich eigentlich ein doofes Wort. Aber das wäre, wenn dann etwas unmoralisch ist, wäre es das. Und ich sage immer in meinen Vorträgen selber schon über Prostitution ist ein Schimpfwort. Das kann man gar nicht mehr benutzen, ohne dass das sofort negative Konnotationen hat, so wie Missbrauch, sich unter Wert verkaufen, sich benutzen lassen, geringer Selbstachtung. Also diese ganzen Sachen sind damit konnotiert in unsere Köpfe. Das ist bei mir genauso. Und darum wird auch mittlerweile immer mehr das Wort Sexarbeit benutzt. Und dann sage ich immer, Sexualassistenz ist eine Form von Sexarbeit. Und ich sage auch immer, dass es viele Sexarbeiterinnen gibt, die eine positive, heilende Arbeit machen. Mehr als wir denken. Also ich will mich gar nicht davon distanzieren und sagen, nee, das, was ich mache, ist was ganz anderes. Es ist nur so, dass in meiner Arbeit, so wie ich sie sehe, ich habe sie ja so ein bisschen initiiert, ohne Plan, also ohne, das war nicht geplant. Wichtig ist für mich, dass die Motivation von der Person, die es anbietet, transparent ist und bewusst ist. Dass Menschen, die das anbieten, wissen, warum sie das machen und was sie genau machen können und wo ihre eigenen Grenzen sind und so weiter. Weil wir kommen in Kontakt, in ganz intimen Kontakt mit Menschen, die abhängig sind von Unterstützung, mehr oder weniger, manche sehr und andere nicht so sehr, die also in eine sehr, wie kann man das nennen, verletzliche Position sind. Und da denke ich, ist es, wenn ich meine eigene Grenze nicht wahre, kann ich auch nicht die Grenzen von jemand anders wahren. Dann werde ich da einfach drüber bulldozern. Und das ist meiner Meinung nach Sexualassistenz nicht. Es ist nicht Fremdbestimmung. Es ist wirklich auch immer fragen, ist das okay, willst du das, was brauchst du, so viel möglich das gestalten lassen von der anderen und dann auch manchmal verhandeln, ne? Wenn jemand dann zu mir sagt, weil er, keine Ahnung, nicht verstanden hat, so jemand mit Demenz, dann muss ich wieder und wieder erklären, nein, ich küsse nicht. Und dann kann das auch manchmal ein Moment sein, was nicht so angenehm ist, weil da musst du gucken, okay, kann der andere das jetzt akzeptieren? Mhm. Oder, und meistens geht das eigentlich. Man kann freundlich Grenzen vermitteln. Und das wäre so in meinen Augen der Unterschied. Man kann sagen, in die traditionellere Sexarbeit geht es mehr um eine mechanische Sexualität. Und es gibt aber auch mechanische Sexualität in viele Ehebetten. Also es ist nicht so, dass es nur in der Prostitution ist, wo dann irgendwie so 5 Minuten, wir machen das ganze, die Palette durch. Wir kennen das schon, wenn ich hier kneife, wenn ich da drücke, dann, ja. Und das ist Sexualassistenz nicht.
Wie bist du damals dazu gekommen? Du hast ja schon gesagt, hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Wie kamst du dazu?
Also es war so, ich habe in den Niederlanden eine therapeutische Ausbildung, die auf sehr intensive Selbsterfahrung basierte. Und das heißt, man nennt das auch Schattenarbeit. Man arbeitet an sich selber auf eine ziemlich radikale Art und Weise. Also nicht durch Bücher oder einfach in Grüppchen reden, sondern wirklich durch Erfahrungen durchgehen, traumatische Sachen aufarbeiten. Und da bin ich gelandet, weil meine Mutter starb, als ich 15 war. Und das war für mich so ein... Das war einfach das.
Das ist ja schrecklich.
Ja. Ja. Das war ein totaler Bruch. Mhm. So. Und dann, aus dem Grund, war ich ziemlich verzweifelt. Und das ging nicht so schnell weg. Und ich habe dann aber Gott sei Dank gute Lehrer gefunden und konnte sozusagen dieses Schmerz und dieses Leid und dieses Durcharbeiten und sozusagen zum Nutzen bringen. Ja. Ja. Es gibt diesen schönen Satz, aus Scheiße Gold machen.
Ja,
es ist so. Weil ich musste das machen, ja. Weil sonst hätte ich nicht weiterleben können irgendwann. Und das war in den 80ern. Und dann bin ich in 1990 nach Berlin gekommen. Und durch diese Ausbildung habe ich mir reif genug gefühlt auch, dass ich in die Welt sozusagen bestehen konnte und habe auch noch in einem Behindertenheim gearbeitet ein Jahr. Das war gut, weil dadurch kannte ich das alles schon ein bisschen. Das war aber nichts für mich, weil ich mag nicht betreuen und ich mag angestellt sein nicht. Ich mag nicht in einen Schichtdienst sein. Und das Einzige, was ich daran mag, ist, dass es am Ende des Monats ein festes Geld gibt. Also das einfach weiß, so viel kommt dabei raus. Und das ist als selbstständig natürlich nicht so. Und dann bin ich da auch weggegangen nach einem Jahr. Und in 94 fing ich dann an, tantrische, erotische Massage anzubieten für Menschen ohne sichtbare Behinderung. Also einfach als Angebot, Anzeigen schalten. Ich habe auch Massage gelernt. Ich habe auch viel Körperarbeit gemacht. Und da habe ich gemerkt, das gefällt mir. Weil ich entscheide, wann ich arbeite. Ich entscheide ich war erst in einem Massagestudio. Da hatte man nicht wirklich, doch. Wenn ich jetzt jemand wirklich nicht gewollt hätte, ich habe da auch Auseinandersetzungen gehabt. Ich habe auch mal jemand weggeschickt. Oder, also das meine ich auch mit Reife. Weil wenn du die nicht hast, so eine innere Reife, dann ist es natürlich passiert schnell, dass du irgendwelche Grenzen doch nicht so richtig anhält und dann fühlst du dich danach schlecht. Und das hatte ich also, damit hatte ich nichts zu tun. Nach ein halbes Jahr habe ich mich selbstständig gemacht und da habe ich dann ein Handy gehabt, so ein ganz klobiges Ding.
Also die alten Knochen.
Mitte der 90er sozusagen. Und da habe ich dann Anzeigen geschaltet und Leute sind gekommen. Ich hatte auch dann ein Apartment mitten in Berlin. Und das war zufälligerweise rollstuhlgerecht, also barrierefrei. Und das war auch alles gar nicht geplant. Da war ein Fahrstuhl und keine Türschwellen oder wie nennt man das?
Ja.
Ja, und dann kamen im Rahmen von dieses Angebot auch Menschen mit Körperbehinderung auf mich zu. Die können ja auch das Telefon nehmen und sagen so. Und da, das fing schon an in das Massagestudio, da rief ein Mann an und sagte, er hat keine Beine, die sind beide amputiert und er möchte einen Hausbesuch. Und dann haben alle so gesagt, nee, ich möchte, und ich hörte mich sagen, ich gehe dahin.
Ist auch schön, dass du sagst, du hörtest dich das.
Ja, weil ich wusste noch gar nicht, wie die geschieht.
Ja, weil ich war dann im Bus, das kann ich mich schon noch erinnern, dass ich schon so gesagt, oh Gott, keine Beine und wie ist das denn? Und ich kann zum Beispiel nicht gut Wunden sehen oder Blut und ich stellte mir so vor, dass da, wo die Beine dann so, wie ist das denn und wie sieht das dann aus? Und das war alles da. Aber es war nicht ein Grund zu sagen, nee, das, da will ich nicht hin. Und dann komme ich da an und dann war der Mann nicht, so wie ich dachte, in einem Rollstuhl, sondern der hopste so vor mir her in die Wohnung rein und ließ mich so rein. Und dann habe ich auch die Erfahrung wieder gemacht, die ich schon ganz oft gemacht habe, in alle möglichen Formen. Wenn du etwas wirklich anschaust und deine Hand drauf legst und dann ist das gar nicht mehr beängstigend. Es ist nur beängstigend hier. Oh, keine Beine und wenn es dann so, ja, dann ist es einfach Haut und dann, ja, okay, gut. Und ansonsten kann ich mir von dem Termin eigentlich nichts mehr erinnern. Nur, dass er so hopste und dass ich merkte, ach, das ist gar nicht beängstigend, wenn ich hinschaue, wenn ich hinfühle. Und das ist, denke ich, auch, weil als Kind hatte ich Angst vor Menschen mit Behinderung. Wirklich, das fand ich ganz unangenehm, speziell die mit geistiger Behinderung oder kognitive Behinderung, sage ich jetzt immer. Die waren, manchmal habe ich die im Schwimmbad gesehen, die haben dann so laut gebrüllt und komische Körperbewegungen gemacht, sehe ich noch vor mir. Das fand ich total abstoßend. Auch, ich hatte da auch richtig Ekel. Ich konnte zum Beispiel, dann mussten wir unsere Brote da essen und dann habe ich meinen Stuhl umgedreht, um nicht die sehen zu müssen, während ich esse.
Ja.
Und dann habe ich auch noch gedacht, oh, das ist schon ein bisschen, aber es musste einfach. Nur, ich sage das nur, um zu beschreiben, welchen Prozess bei mir stattgefunden hat, weil jetzt sind das die Menschen, mit denen ich am liebsten arbeite.
Wahnsinn, eine große Entwicklung. Ja.
Und auch da wieder dieses, wenn ich auf die zugehe, wenn ich nicht sage, dann passiert was ganz anderes. Und dann ist das auch wie so ein, ist eigentlich ein ist, macht einem mich für mein Gefühl reifer. Weil weggucken und nicht sehen wollen und so diese Verhaltensweisen finde ich eigentlich nicht besonders, das führt nicht zu einer besonderen Kreativität. Das ist eher so ein wie nennt man das, so ein Tod. Nee, wie nennt man das?
Totschweigen.
Oder so eine Straße, die nicht weitergeht. Wie heißt das?
Einbahnstraße?
Ja.
Sackgasse?
Nee, Sackgasse. Sackgasse.
Jetzt haben wir es.
Ja, Sackgasse.
Ja, das stimmt.
Am 25. und 26. Oktober findet wieder der MAIC, der Kongress der außerklinischen Intensivversorgung in München statt. Tickets bekommt ihr ab sofort unter www.maic-online.org/tickets-buchen. Nutzt die Chance, um euch zu vernetzen, zu diskutieren und um an Fachvorträgen, Gesprächsrunden, Deep Dive Sessions und Workshops rund um die Intensivpflege teilzunehmen. Erstmalig wird es in diesem Jahr auch ein Rechtssymposium geben. Ein weiteres Highlight ist die MAIC Party am Freitagabend. Übrigens, Menschen mit intensivpflegerischen Bedarfen und eine Begleitperson haben freien Eintritt. Wir werden mit dabei sein. Ihr auch?
Schön, so ein schönes Zitat gesagt. Das fand ich sehr schön. Das habe ich, hast du gesagt oder ich habe es gelesen. Jeder Körper ist ein ganz eigener Schatz, ne? Und du siehst diese Körper nicht mehr als krumm oder schief, oder, sondern es ist alles ein individuelles Wunder, ne?
Ja.
Und das fand ich total schön zu lesen.
Ja, ja.
Sehr wertschätzend.
Das stimmt. Und das ist auch für einen selber eine Bereicherung, dass man die Welt so wahrnimmt und nicht diese Aufteilung.
Wie sehen denn deine Klientinnen aus? Welches Alter haben die? So, welches Geschlecht? Gibt es da so eine typische Gruppe oder ist das komplett bunt?
Also mein Angebot ist für Männer und Frauen. Und über den Jahren habe ich auch gearbeitet mit Frauen. Es wird meist von Männern in Anspruch genommen. Und ich habe aber auch mit Frauen gearbeitet. Und Früher war das, also ich kann sagen, wie es jetzt ist. Jetzt arbeite ich individuell eigentlich nur noch mit schwer mehrfach behinderten Menschen, die auch keine Sprache haben. Also das heißt, die kommunizieren nur nonverbal. Und die nonverbale Kommunikation, die ist ja viel größer als die. Das wissen wir eigentlich, ja. Aber trotzdem denken wir, ja, wenn du nicht sprechen kannst, dann kannst du auch nicht kommunizieren. Aber das ist nicht so. Das ist noch ganz wichtig zu sagen, weil man kann Sexualassistenz nur anbieten an Menschen, die klar signalisieren können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Wenn das nicht geht, wenn du nicht weißt, ist es jetzt okay oder will die Person das jetzt oder ist der nur brav und macht alles mit oder was ist da jetzt, musst du abbrechen. Weil dann ist die Gefahr von Übergriffigkeit zu groß. Die Erfahrung ist aber, dass Menschen, mit denen ich arbeite, die sind ganz deutlich in ihrer Kommunikation. Eigentlich fast deutlicher, als wir es oft sind. Weil wir wollen immer höflich sein und niemand vom Kopf stoßen und das ist ein Ballast, die können die auch nicht haben, weil sie gar nicht so die Welt wahrnehmen. Die sehen, die kriegen sozusagen die Stimmung mit, denke ich schon, die kriegen die Stimme mit, die kriegen, und dann sind sie einfach entweder offen oder auch nicht. Und das können sie ganz deutlich zeigen. Ist mir noch wichtig zu sagen, weil manche denken, dass das nicht so ist. Die kennen nicht persönlich Menschen mit kognitiven Behinderungen und die dadurch wissen die das nicht. Ne?
Also ich hätte jetzt auch spontan gedacht, es ist dann schwieriger, wenn man nonverbal kommuniziert, als wenn man noch die Stimme hat und Worte hat und sich
ausdrückt. Also ich habe eine Stimme und die benutze ich auch und ich rede auch. Ich rede normal auch, nicht jetzt ganz so viel, wie ich es zum Beispiel mit dir reden würde, aber ich rede schon und sage was oder was auch immer da so kommt. Also es ist nicht so, dass ich dann auch schweige oder nur irgendwie mit Laute kommuniziere. Aber wenn Leute mit Laute sozusagen auch unter anderem kommunizieren, dann kann es auch sein, dass ich das spiegele, dass ich die Laute auch mache oder ja, so wie man. Und mein Gefühl ist es, es ist eigentlich für mich auch schöner, weil all die reden können und die sozusagen Sex im Kopf haben, ne? Was ist Sex? Was will ich? Und das überhaupt nicht mehr, vielleicht auf, naja, die meisten Menschen reflektieren das gar nicht. Die sagen Sex, wenn sie Liebe meinen oder lieben, wenn sie Sex meinen. Und das ist auch etwas, was ich in den Fortbildungen viel, jetzt nicht mehr so, aber am Anfang viel erwähnt habe, dass wir da erstmal ein bisschen Klarheit kriegen, was ist jetzt was. Und die das sozusagen im Kopf haben, dann kann für jemanden mit einer leichten kognitiven Behinderung, kann sowas wie Sexualassistenz auch so eine Art Übungsmöglichkeit sein, so eine Schule. So, das ist das und das ist so und willst du und was ist für dich und ja. Und dann kann es auch passieren, dass ich die Frage, willst du gerne eine Freundin, wenn es jetzt ein Mann ist, ja? Oder ein Mann kann natürlich auch einen Freund wollen, aber das gibt's auch, aber wie auch immer. Dann frage ich das Personal, könnt ihr diese Person, habt ihr die Kapazitäten, da mitzuhelfen, das zu wenn die dann sagen ja, wenn die dann gesagt haben ja, dann frage ich die Person, weil ich will ja auch nicht irgendwas anregen, was dann gar nicht umgesetzt werden kann. Und dann frage ich, kann ich mit den Mitarbeitern darüber reden? Sagt die Person ja, ich habe jetzt eine ganz bestimmte Person im Kopf. Und dann sage ich ja, mit welchen Mitarbeitern? Ja, mit die. Okay, dann gehe ich da hin und sage so und das ist passiert und so. Und dann haben die einen Termin gemacht bei Liebe, Lust und Frust von der Lebenshilfe. Das ist so eine Beratungsstelle in Berlin. Und da hat er wirklich erstaunlich schnell eine Freundin gefunden.
Das ist ja schön.
Ja, und dann hat er auch gesagt, ja, jetzt will er nicht mehr zu Nina. Okay. Weil das in seinem Kopf, ich habe auch einen anderen, den ist das völlig, das ist nicht wichtig. Der hat eine Freundin und ich komme auch zu ihm. Der hat damit nicht, der hadert damit nicht. Und was wollte ich sagen? Gut, aber wenn man bezahlte sexuelle Dienstleistungen anbietet an Menschen, die Sexualität meinen zu wissen im Kopf, was das ist, darunter rechne ich auch die sogenannte Nichtbehinderte oder nicht sichtbar Behinderte. Leicht geistig kognitiv Behinderte, Menschen mit Körperbehinderung, dann finde ich das viel schwerer, weil da viel auch durcheinander gebracht wird von, dann gibt es immer dieses Erklären müssen, was wir jetzt haben, das ist nicht eine Beziehung, ich bin nicht deine Freundin, ich bin sozusagen die Masseurin oder wie auch immer man es dann nennt. Oder manche Leute, ich war letztens bei jemandem, dann setze ich mich dahin, dann fühle ich mich ja ein bisschen komisch, sage, ja, ich bin Sexualbegleiterin und das bedeutet, dass, weil die das auch alles dann nicht wissen. Ne? Für den ist dann der Termin ausgemacht, weil das hat sich so ein bisschen gezeigt, dass da vielleicht ein Bedarf ist. Und dann muss man das immer wieder erklären. Ich bin also nicht deine Freundin, wir werden auch nicht heiraten. Wir werden nicht zusammen in Urlaub fahren. Wir werden auch nicht zusammen ins Kino gehen. Wir werden einfach hier sein und kuscheln, uns berühren und sozusagen da ein Erlebnis gestalten zu zweit. Und dann ist es, finde ich, darum bin ich jetzt auch, denke ich, mehr, immer mehr in die Richtung gegangen mit Menschen, die nicht so diese Kopfgeschichten haben. Mhm. Weil dann ist es schon, kannst du mal hier, kannst du mal das, ich will jetzt das, oder wie viel Uhr ist es, wie viel kostet es, wann kommst du wieder? Das finde ich störend. Mhm. Das kann ich verstehen, total, aber ich finde es störend für das, was ich anbieten will. Und von daher ist es, denke ich, auch so passiert, dass ich immer mehr mit Menschen arbeite, die auch in eine andere Wahrnehmung leben, die nicht gucken auf die Uhr, wie lange ist es noch und gehst du jetzt schon wieder? Und ja, das ist einfach so bei meinen Klienten, die ich jetzt habe. Bei Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen ist es wichtig, auch ganz langsam und behutsam daran zu gehen. Mhm. Ganz langsam. Und das zu lernen auch und nicht, das ist viel zu viel. Man muss denen das Gefühl auch geben, du entscheidest, was hier jetzt passiert. Und auch wenn nichts passiert, ist das völlig in Ordnung. Das ist dann die Übung. Und dann gibt es noch eine Bemerkung, bei Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen gibt es dann auch welche, die haben auch eine kognitive Behinderung. Und es gibt welche, die haben nicht auch eine kognitive Behinderung. Dann gibt es welche, die reden und welche, die nicht reden. Und das ist sozusagen alles da und das sind sehr spannende Begegnungen. Das gut zu machen, das ist wirklich spannend, ja.
Woher weißt du, was deine KlientInnen genau wollen und wie läuft das überhaupt ab?
Naja, es läuft so ab, dass ich erstmal einen Anruf bekomme von entweder die Einrichtungsleitung, der gesetzliche Betreuer oder Angehörigen. Und dann stelle ich erstmal ganz viele Fragen. Wie sieht denn das Verhalten aus? Warum denken die, dass da irgendwas, dass es etwas zu tun hat mit Sexualität? Und dann, was gibt es für Medikamente? Weil es geht dann auch manchmal um Menschen mit kognitiven Behinderungen, die nicht herausfinden, wie sie masturbieren können. Das ist nämlich kein angeborenes, intuitives, menschliches Wissen. Da gehört auch Kognition dazu, das zu verstehen. Ich spüre hier was, aber ich weiß nicht, was mache ich jetzt? Ja? Und dann kann es auch dazu führen, dass Menschen sehr hibbelig werden und möglicherweise autoaggressiv oder aggressiv, weil einfach mit diese Energie nicht wissen, was sie damit machen können. Und dann, das kann eine Situation sein. Oder jemand ist übergriffig geworden. Das heißt übergriffig, aber eigentlich finde ich das nicht das richtige Wort. Weil wenn man, das will ich auch mal machen in einer Fortbildung, wenn man sich vorstellt, man kann nicht sprechen und man will deutlich machen, dass man Berührung braucht. Was macht man dann?
Ja, was macht man seinen Körper, ne? Ja, dann muss man irgendwie, mit Händen und...
Ja. Ja, dann kannst, das ist einfach, und das heißt dann aber Übergriff. Das klingt immer so unangenehm, finde ich. So, dann sage ich, okay, vielleicht ist mein Angebot passend. Wenn es jemand ist mit leichten kognitiven Einschränkungen, dann sage ich auch, bitte zeig die Person meine Website oder das Bild, frag die, ob sie das wollen oder nicht. Und versuch irgendeine Antwort zu bekommen. Ne? Und wenn das nicht möglich ist, dann versuche ich einfach rauszuhören, ob es passen könnte. Und sag dann, lass uns einen Termin machen und dann probieren wir das aus. Und eigentlich ist meine Erfahrung, dass das ziemlich gut ist. Es ist nicht so schwer, mit Menschen in Kontakt zu kommen, wenn man will, auf diese nonverbale Ebene. Und auch da finde ich Humor immer sehr wichtig. Also nicht so bierernst, so wie, oh, ich habe gehört, du bist übergriffig. Und ja, das ist nicht so gut. Und jetzt, ja, das, und mehr so ein bisschen, ja, mit einer gewissen Leichtigkeit auch. Und ich denke, das kriegen Menschen auch mit. Und dann ist es natürlich immer so, dass ich die berühre, so manchmal mit, oder ich sage es auch an, ne? Ich lege mal meine Hand jetzt auf deinen Bauch, auch wenn ich nicht sicher weiß, inwieweit sie einen passiven Wortschatz haben, so heißt das, ne? Dass die verstehen, was ist Bauch und was bedeutet das jetzt. Und so. Aber deute das an und sage das dazu oder frage, die ich fragen kann, frage ich auch immer, darf ich mich mal auf das Bett setzen? Ist meine Hand auf dein Knie, ist das in Ordnung? Ist das so? Und dann bahnt man sich schon irgendwie so einen Weg zueinander und kriegt auch viel mit über die Atmung von anderen Menschen. Ob etwas oder die ganze Atmosphäre im Raum, das traue ich mir schon zu. Und das hat viel zu tun mit dieser therapeutischen Ausbildung für mich, dass ich das... Dass ich nicht das, und wenn ich nicht sicher bin, dann bin ich einfach nicht sicher. Dann wichtig, ich habe auch mal Leute ausgebildet in der Schweiz auf Anfrage. Dann war mir das eine der wichtigsten Sachen zu vermitteln, dass es eigentlich ganz viel auch geht um Unsicherheit aushalten. Und nicht überspielen und nicht mal eben aushalten heißt, weil vieles, das machen viele Leute nicht. Und dann führt das oft zu so übergriffigen Verhaltensweisen, auch in der Pflege. So, wie geht's uns denn heute? Und statt einfach zu fühlen, ich fühle mich gerade ein bisschen unsicher, hier wieder reinzugehen, vielleicht störe ich auch und vielleicht mag die Person mich auch nicht oder... Ich habe eigentlich keine Lust und ich will aber nicht, dass die Person das merkt oder was auch immer, ja. Nicht überspielen, einfach aushalten, das ist alles da und sich selbst wahrnehmen. Das ist eigentlich das A und O. Interessant. Wenn ich mich selbst wahrnehme in eine intimere Begegnung mit jemand anders, dann ist das fast immer wie so ein Spiegel. Daran weiß ich auch ganz viel über, was da jetzt gerade, nicht genau, nicht 100% sicher, aber ungefähr, was für ein Tempo ist hier jetzt angesagt, was braucht die Person jetzt, um sich zu entspannen, ja? Manche braucht vielleicht ein bisschen Smalltalk, ja, wenn die reden können, ne? Und dann ist das wichtig. Denen das Gefühl zu geben, dass es, hey, keine Angst, das ist jetzt nicht ganz was Komisches, das ist alles okay und ach, ja.
Also da muss man als Sexualassistentin auf jeden Fall sehr offen sein, sehr gut Menschen lesen können, sehr empathisch sein.
Man muss also sich selber lesen können.
Und sich selber lesen können und auch seine eigene Sexualität in- und auswendig können, kennen.
Ja,
ne?
ja. Und darüber reden können. Und das war auch in die Ausbildung, ne? in der Schweiz. Da haben wir auch die ganze eigene Beziehungs- und Sexualitätsgeschichte aufgearbeitet. Ich bin aber auch der Meinung, dass wenn man in der Pflege arbeitet, guck mal, es gibt aktive Sexualassistenz und es gibt passive Sexualassistenz. Das, was die Einrichtungen leisten müssen oder die Menschen, die Pflegefachkräfte, Pflegepersonen, das heißt passive Sexualassistenz und das bedeutet, ein sexualitätfreundliches Klima zu schaffen. Das heißt, wenn ich in ein Zimmer reinkomme, jemand ist gerade beim Masturbieren, dass ich einfach sage, oh, ich komme gleich wieder und ich, was ist denn das? Das ist unfreundlich, das ist nicht angemessen so. Und diese Seite, diese passive Sexualassistenz, die heißt auch, dass wenn Pflegemitarbeiter merken, jemand hat ein Bedürfnis und das wird, weiß nicht wohin damit und versucht das mit Pflegepersonen auszuleben, dass sie dann sagen, hey, stopp, Moment, nee, mit mir geht das nicht, aber ich habe dich gehört, ich habe verstanden, dass das Bedürfnis da ist. Und wir schauen mal, was können wir tun. Und dann idealerweise darüber reden im Team. Dann gucken, ist da eine aktive Sexualassistenz irgendwo und können wir die Person kontaktieren? Wer von uns macht das? Wer von uns hat keine Berührungsängste? Ja, das muss nicht jeder können. Manche werden sagen, nee, da will ich lieber nicht anrufen. Das überfordert mich. Oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier drauf kam. Ah ja, weil du sagtest, wie weiß ich, dass was Leute... Das habe ich ja, aber eigentlich möchten, beantwortet.
Das, ja, genau. Ja. Ja. Okay. Auch über das Herantasten, ne? Und immer abwägen und erfüllen. Ja. Und vor allem den Menschen lesen können, ne? Wenn er nicht sprechen kann.
Ja, ja, richtig. Aber sage ich das wieder noch einmal, sich selber lesen können. Mhm. Wie atme ich? Was geht in meinen Kopf vor? Wie fühle ich mich hier? Wie ist mein Herzschlag? Das erstmal wahrnehmen. Nicht, ich lese jetzt der andere. Das hat sowas.
Das überträgt sich ja auch, ne?
Ja, das überträgt sich. Weil ich fühle, mein Herz ist ziemlich am Rasen. Oder, okay, gut. Atme mal tief durch. Und dann kriegst du so eine Atmosphäre, in die das auch nicht so schwer ist, auch den anderen das Gefühl zu geben, hey, ist alles okay. Wir gucken einfach mal, was passiert.
Hast du ja so einen Stamm, Klientenstamm, wo du sagst, da bin ich regelmäßig? Ja. Oder wie ist das aufgebaut?
Das sind regelmäßige, so. Früher hatte ich schon wirklich so ein, weiß ich nicht, 20, 30 Leute, die ich regelmäßig sah. Mittlerweile ist das nicht mehr so, weil auch dieses andere Standbein mehr da ist, diese Fortbildungen und... Das ist auch gut für mich, weil ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ich habe auch gar keine Lust mehr, auf alle möglichen Betten da rumzuturnen und manchmal habe ich gedacht, ich bin fast ein bisschen wie so ein Akrobat. Ja. Und das heißt, ich habe ein paar so feste Leute und das finde ich auch schön, das freue ich mich auch drüber.
Man entwickelt sich ja weiter. Ja, genau. Und Bedürfnisse verändern sich einfach. Ja. Aber wo du gerade auf die Finanzen gekommen bist, in den Niederlanden gibt es ja die Möglichkeit, das von der Kasse erstatten zu lassen. Hatten
das ist wieder schon, das ist so eine wie nennt man das? Das ist so eine Geschichte, die durch die Presse geht.
Ja, genau. Und die Grünen haben das dann auch damals hier in Deutschland gefordert. Ja,
auch die haben das gar nicht gefordert. Die haben einfach, es war so, eine Journalist hat eine grüne Abgeordnete gefragt, können Sie sich vorstellen, dass eventuell sowas so. Und dann hat sie nur gesagt, ja, das könnte sie sich vorstellen. Und daraufhin Sex auf Krankenschein und ich, keine Ahnung, die hatten wahrscheinlich nichts anderes zu tun. Auf einmal musste das. Und dann hatte ich in der Woche, das war im Januar, ich weiß nicht mehr, 2017?
Ja, 2017 war es, glaube ich.
Und da hatte ich dann ein Interview mit Spiegel, mit ZDF, mit also merkwürdigerweise die sogenannte seriöse Medien. Und war dann in einer Radiosendung und die fragten dann alle, ja, Frau de Vries, und was meinen Sie denn dazu? Und so. Ich habe gesagt, erstens ist es in Holland nicht so. Wenn du in Holland eine Körperbehinderung hast und du sagst, ich brauche das einmal im Monat, dann musst du richtig kämpfen, dass du dafür Geld kriegst. Oder dass du, dann musst du sagen, dann musst du Fragen beantworten, wie hast du denn wirklich keine anderen Möglichkeiten? Oder,
also musst du alles offenlegen.
Du musst alles offenlegen, wenn du dafür was haben willst. Und das ist also nicht so, dass man einfach irgendwas ausfüllt und dann sagt die, sowieso soll es nicht bezahlt werden von Krankenkasse, weil es geht nicht um eine Krankheit, es geht um eine menschliche, um ein menschliches Grundbedürfnis. Und es müsste dann das Sozialamt irgendwie möglicherweise, wie das überhaupt gehen soll heutzutage, wo alles so überlastet ist. Und ich sehe das eigentlich als illusionär an. Was ich aber denke, ist, dass Menschen mit leichteren kognitive Behinderungen oder Körperbehinderungen, die sollten angemessen bezahlt werden in den Werkstätten. Damit sie dann zum Beispiel entscheiden können, so, ich will sie mal sowas, wie viel kostet das? Okay, dann spare ich 3 Monate und dann mache ich einen Termin. Das muss ich auch machen, wenn ich mir irgendwas Gutes tun will. Also wenn ich irgendeine, keine Ahnung, eine osteopathische Behandlung oder so, dann muss ich auch gucken, ja, wie bezahle ich das, wie geht das im Moment mit meinem Budget. Menschen mit schweren kognitiven Behinderungen, die in Förderwerkstätten sind und die sozusagen, wenn dann die Sexualität auftaucht und als sehr problematisch erlebt wird, weil einfach nicht wissen, wohin damit, und anfangen, alle möglichen Menschen zu berühren und anzufassen und zu umarmen und auf der Straße und im Bus und in, dann kann das führen zu einer sehr schwierigen Situation. Und dann habe ich das, finde ich, habe ich damals auch gesagt, für solche Leute sollte es ein Budget geben. Aber wer das dann genau ist, ich Sozialamt oder keine Ahnung, wie die alle heißen, das wäre eigentlich wichtig, weil wenn die dann keine Assistenz bekommen auf diesem Gebiet, dann gibt es meistens nur noch Pillen, um die ruhig zu stellen. Und die Pillen haben Nebenwirkungen, die gehen auf Leber, Nieren, ja, Psychopharmaka. Das ist die ganze Lebensqualität ist damit. Dann triffst du auf Zombies. Und das sollte nicht so sein. Wenn es gibt auch Menschen mit und kognitive Behinderung und psychische Behinderung. Das ist das Schwierigste, was ich erlebt habe in meine Erfahrungen. Das ist so schwer. Weil die können ja auch nicht sagen, ich nehme jetzt das so, ich habe das Gefühl, da steht ein Monster und der will was. Und ja, die sind völlig dann, wenn die eine Psychose kriegen, dann, weißt du, und keine Reflexionsmöglichkeit ist da, ja, dann gibt es oft viel Psychopharmaka, die dann kriegen. Und das führt zu einer Wesensänderung, das führt dazu, dass Menschen einfach, ja, zombie-mäßig werden oft. Und aber wenn es geht um Menschen mit einfach kognitive Behinderung, ich hatte mal eine Frau, da habe ich auch in meinem Infomaterial, ich glaube auch auf die Website was drüber, das war ganz toll, spannend, autistisch und nicht sprechend, die, wie komme ich da jetzt? Sorry, dass ich immer so... Moment. Ich wollte nämlich was Bestimmtes erzählen. Die war in die Psychiatrie gelandet. Und das ist wohl so mit vielen Menschen passiert, auch im DDR, Ex-DDR, also vielleicht noch überall, vielleicht gibt es das heutzutage noch, dass Menschen mit kognitiven Behinderungen in die Psychiatrie landen. Und da gehören sie überhaupt nicht hin. Und dann kriegen die ganz viele Tabletten und dann kriegt es diese Wesensänderung, dieses, dass sie sich überhaupt nicht mehr fühlen. Und dann, sie war dann Gott sei Dank da wieder rausgekommen in ein Enthospitalisierungsprojekt war sie dann. Und die hatte irgendwie auch signalisiert, da wurde wahrgenommen, dass sie versucht zu masturbieren. Und dass das irgendwie nicht klappte. Und dass sie dann sehr, also sie hatte große Autoaggressionen. Die sah echt aus, manchmal blau und grün geschlagen, ihr eigenes Gesicht. Und da war das dann möglich mit ihr. Es war sehr, war echt toll, mit ihr zu arbeiten. Aber ganz peu à peu, weil solche Menschen haben oft auch Zwangsverhalten, um ein bisschen Struktur in diese totale, in dieses Chaos, wie sie die Welt nicht, ja, die nehmen die Welt nicht, wir können alles benennen, so, das ist jetzt das und das ist eine Wand und da sitzt Annalena und da ist, und ich bin in Hannover und da ist der Bahnhof und da geht, wenn das nicht geht, dann stürzt die Welt sozusagen auf dich ein, permanent. Und dann brauchst du, das fand ich ganz interessant, dass ich das gelernt habe über Menschen mit Autismus, etwas, um Struktur zu geben. Und dann brauchst du sowas wie, ich fummel jetzt mit den Schal so, damit ich irgendwie was hab, wo ich auf fokussieren kann. Oder bei ihr war das dann, es gibt dann viele Rituale. Wenn ich reinkam, habe ich meine Sachen, die ich brauchte für die Sitzung, in einen Korb getan. Dann sind wir ins Zimmer gegangen, dann wurde der Korb, wurde alles rausgenommen von ihr und das musste immer so ablaufen. Das war wichtig. Ja. Und das finde ich schön, wenn man dann jemand entgegenkommen kann und nicht sagt, nee, bei dir geht das nicht, weil du verstehst sowieso nichts. Wenn du jetzt masturbieren, naja, das findest du, ja, keine Ahnung, wie wir dir das beibringen können, weil du bist so merkwürdig und schwierig und du schreist und brüllst rum und, weißt du, das wäre dann sozusagen, aber wenn du sagst, okay, wie kann ich dir das möglicherweise näher bringen? Das geht dann nur, wenn ich erstmal mit dir gehe. Okay, du musst jetzt erstmal den Korb, so, dann willst du erstmal das und dann brauchst du diese Wiederholung und dann, erst dann beruhigst du dich ein bisschen und dann, das war tolle Arbeit. Also das. Aber mit ihr habe ich auch gesprochen, ne? Weil ich glaube, die hatte auch einen passiven Wortschatz.
Ja. Also ist das, ja, dieser Beziehungsaufbau ist wahrscheinlich von Klientin zu Klientin immer ganz individuell, ne? Also ja. Wie lange das dauert, weil ja. Alle ihre eigenen Dinge zu verarbeiten haben.
Ja. Ja. Und wichtig ist auch noch die Rückmeldung, ne? Wenn ich brauche bei solchen Leuten die Rückmeldung vom Umfeld. Dann rufe ich einen Tag oder zwei Tage später an, auch bei Menschen mit Demenz, die übergriffig sind. Wie geht es die Person? Wie war die Person? Was haben sie da wahrgenommen? Darum ist es auch so wichtig, mit dem Umfeld eigentlich erstmal zu arbeiten. Erstmal eine Mitarbeiterfortbildung. Weil dann merkst du auch danach, dann geht es viel leichter. Sonst sind die alle so ein bisschen befremdet und oh Gott, und was war das jetzt? Und die haben Angst, die haben immer Angst, es wird schlimmer. Und wenn sie in einer Fortbildung das schon mal sagen können, ich habe Angst, dass es schlimmer wird, dass die Herr so und so dann denkt, ja, das kann er jetzt auch bei mir machen. Ja, dann sage ich, ja, das denkt Herr sowieso schon. Darum bin ich ja gekommen. Aber die Erfahrung ist, dass es meist nicht schlimmer wird. Und das ist keine Garantie, aber so. Und dann, wenn ich selber dann wieder komme, dann ist es schön, wenn dann ist es erst sichtbar, freut die Person sich oder nicht. Ja? Oder zeigt seine Freude. Dann weißt du, okay, gut, das ist eine gute Sache. Und dann fängt auch ganz viel an, leichter zu gehen.
Schön. Wie erlebst du denn den Umgang mit Angehörigen? Also, das ist auch.
Das stelle ich mir, glaube ich, auch am schwersten vor.
Ja, glaube ich auch. Die wollen das wahrscheinlich. Also, bei Übergriffigkeit haben wir auch schon öfters gehört, die wollen das dann nicht wahrhaben, verleugnen das. Natürlich macht es der geliebte Mensch nicht.
Ja.
Und,
ja. Wie erlebst du das? Ja. Also, ich denke, mir ist das immer sehr bewusst, dass das schwer ist. Ich will da auch mit Angehörigen, finde ich, es gab mal einen Workshop, da wollte ich auch teilnehmen, aber die wurde dann verschoben und letztendlich habe ich es nicht gemacht. Das hieß die schwierige Angehörige und dachte, oh super, das ist wirklich, weil das ist so eine Aufgabe, die einerseits klar zu vermitteln, wie die Lage ist, wie das Verhalten aussieht und dann aber auch, wenn die das nicht wahrhaben wollen, das zu respektieren. Und wenn die dann die gesetzliche Betreuer sind, das heißt, die haben auch die Finanzen, ja, dann kann das nicht stattfinden. Und wenn es aber, darum bin ich auch immer froh, wenn der gesetzliche Betreuer kein Angehöriger ist, weil dann hast du das alles nicht zu bearbeiten. Dann kann es auch sein, dass die sagen, okay, mir ist das alles total peinlich, macht ihr mal, ja, wir haben Vertrauen zu der Einrichtung und das wird schon in Ordnung sein und dann kann das, manchmal ist es auch gut mit den Angehörigen. Ich habe auch mal im Jahr 2000 wurde ein Film gemacht, weiß jetzt nicht mehr genau, wie der hieß, aber da war ein Teil war auch meine Arbeit mit einem Mann mit Multiple Sklerose, 34 Jahre alt, hatte die Krankheit sehr aggressive Form, seit er 20 war. Also war, als ich ihn kennenlernte, gelähmt, fast blind, konnte nicht mehr sprechen, wurde über eine Sonde ernährt und so weiter. Und dann er wohnte zu Hause. Die Eltern haben ihn gepflegt. Also das ist auch schon eine wirklich spezielle Situation. Ne? Das ist echt. Und die Mutter, die war sehr offen. Und die hat auch in den Film gesprochen. Und die hat auch gesagt, weiß ich noch, ein Satz war, Ja, dass sie hat das irgendwo erzählt und dann hätte der andere gesagt, ja, wozu Prostituierten doch alles gut sind. Und dann hat sie so gestutzt und das war für sie irgendwie, das war keine Bezeichnung, die sie benutzen wollte. Und sie hat dann auch gesagt, es gehört schon sehr viel Lebensqualität dazu, wenn man sowas kann. Und die hat das wirklich schön, das ist dann auch aus einer Art Unschuld, weißt du, weil die ist ja auch nicht eine beflissene Person mit diesen ganzen Sachen, bezahlte sexuelle Dienste. Sie ist nur in diese Situation gekommen, weil ihr Sohn so. Und dann, das heißt, das kann auch schön sein, der Kontakt mit den Angehörigen. Die Mütter sind meist die Mütter. Mhm. Und die finde ich dann auch wirklich klasse. Und da merke ich dann, je reifer die sind, je gebildeter. Eigentlich hat es zu tun mit Bildung. Wenn Menschen Bildung haben, reden können, reflektieren können, muss das gar nicht so schwer sein. Und dann muss man auch nicht miteinander Kaffee trinken und darüber reden. Das geht die eigentlich nichts an, weil wenn dieser Mann zum Beispiel, der hätte ja in seinem Alter auch nicht mit seinen Eltern im Schlafzimmer und dann kommt da seine Freundin und die erzählt dann, was da alles gemacht wurde und das ist Unsinn. Also, das ist dann auch so eine gesunde Distanz. Aber es gibt auch Angehörige, die wirklich sich sperren. Die lerne ich dann aber auch nicht kennen, ne? Weil damit muss dann das gehört auch zu passiver Sexualassistenz eigentlich. Mhm. Also das will ich noch sagen, die Einrichtungen sollten einen Leitfaden haben bezüglich der Umgang mit Sexualität. Und da soll ganz viel drinstehen, ganz genau, welche Stellenwert hat Sexualität für uns? Wie sehen wir das? Ist das ein Problem? Ist das eine Ressource? Ist das etwas, was ist unser Bild davon, von Sexualität? Dann, wie gehen wir um mit Beziehungen unter Bewohnern? Wie gehen wir um, wie sprechen wir da über im Team? Wenn wir sehen, dass die Ausbildungen meist überhaupt nicht vorbereitet auf dieses Thema, halten wir es für wichtig, sexualpädagogische Fortbildungen unsere Mitarbeiter anzubieten auf qualitativ hohem Niveau. Also nicht nur so ein bisschen quatschen, sondern wirklich so wie, und dann kann man den Boden bereiten. Das ist überhaupt nicht schwer. So ein Tag kann Spaß machen. Da kann man lachen und, ist das erleichternd. Es muss gar nicht so schwierig
sein. Vor allem auch erleichternd, dass man endlich mal drüber spricht.
Ja.
Also, dass das Tabu endlich gebrochen wird, weil das ist ja
aber immer
noch
ein Tabuthema. Immer in das Bewusstsein, das habe ich ja auch ich habe so ein Konzept von so einem Workshop. Also, ich halte mich jetzt nicht immer für die richtig, ja. Es gibt auch so sexualpädagogische, Instituten, wo Menschen ausgebildet werden, die können das, denke ich, zum Teil besser als ich, weil die haben einfach noch viel mehr Tools gelernt, um das als ich zum Beispiel. Ich habe schon Tools, aber die habe ich mir selber ausgedacht. Und die sind vielleicht besser in das Aufbauen von so einem Workshop. Mhm. Und die haben einen anderen Status, weil von mir wissen die immer, die macht das selber. Das ist ein anderen Status, als wenn du sagst, ich bin Sexualpädagoge und ausgebildet im Sexualwissenschaftlichen Institut.
Ja, dann, gut, klingt gleich nochmal anders.
Ja, genau. Und dann aber wichtig ist eben, dass die Einrichtungen sagen, unsere Mitarbeiter brauchen das, weil das ist wirklich so. Und das ist zum Beispiel, denke ich, schon ein bisschen ein Unterschied zu den Niederlanden, weil ich will jetzt nicht die ganz das absprechen, dass sie schon teilweise eine Vorzeige, so nennt man das, Vorzeigerolle haben für Deutschland. Ja, die Menschen denken doch eher selber nach. Es ist nicht so wie, oh, was sagt denn der Chef? Oh, was sagt denn das Gesetz? Was darf ich? Was darf ich nicht? Mache ich mich strafbar, wenn ich... Also das sind so Sachen, die kriegt man in Holland nicht so schnell. Das also ist einfach, okay, wir gucken mal und das hat alles seine Vor- und Nachteile, weil ich habe schon so erlebt, ich bin ja schon lange in Deutschland, ich habe auch viel in Österreich gearbeitet und in der Schweiz, dass wenn Menschen, die eben nicht so die Gesellschaft als Vorteil haben. Eher dieses deutsche, ängstliche so. Wenn die sich dann öffnen, hat das auch oft, finde ich, einen ernsthafteren Zug. In Holland kann das auch sehr brutal wirken. Wir sind alle offen und wir sind alle entspannt. Und das hat auch was, weiß ich nicht, das fühle ich mich manchmal nicht so wohl. Ich bin ja auch in Deutschland. Ich mag auch diese deutsche Diskretion. Aber es muss schon dann, und wenn dann eine Offenheit, dann sind die auch ganz ernsthaft dabei. Dann wollen die auch ein Konzept machen und dann wird das auch richtig. Dann hat das Hand und Fuß und das mag ich auch an Deutschland oder Österreich auch. Und in dieses Konzept, so, das ist jetzt Ideale, wenn ich suche ein Pflegeheim für meinen Vater, dann gucke ich auf die Webseite, dann steht da ein Ding, was ich anklicken kann, Sexualität und Beziehungen. Und dann klicke ich das an und dann steht da, welchen Stellenwert hat Sexualität für uns? Wie gehen wir um, wenn Leute dies oder jenes brauchen? Wir haben bestimmte Möglichkeiten für Sexualassistenz. Das wäre jetzt ideal. Mhm. Dass man dann einfach weiß, wenn da ist drüber nachgedacht. Und dieses Konzept müssen die Mitarbeiter kennen. Klar, es gab mal eine Einrichtung, wo ich war, da habe ich vorgelesen, wie das Konzept ist von dieser Einrichtung. Dann haben die Mitarbeiter alle so da gesessen.
Die kennen das gar nicht?
Das wussten wir gar nicht. Die haben Angst gekriegt. Okay. Das müssen wir alles machen und können? Und dann, so habe ich gelernt, weißt du, durch Learning by Doing. Dann habe ich gemerkt, ach so, das gibt es also, dass eine Einrichtung ein Konzept hat, was richtig klasse ist. Nur die Mitarbeiter kennen das und Konzept nicht.
Ja, gute Kommunikation.
Ja, es geht nur um Sicherheit. Der Mitarbeiter muss das Gefühl haben, ich kann darüber reden im Team. Das ist unsere Standard. Es ist nicht, oh, soll ich das jetzt machen? Oh nee, dann gucken die mir danach komisch an. Oder ich habe schon so einen komischen Stand hier im Team und weiß nicht, ob ich das... Das sollte nicht sein. Dafür ist es viel zu wichtig. Es sollte letztendlich meiner Meinung nach sowas sein wie der Friseur, die Sexualassistenz, die Fußpflege, die... Sowas sollte es sein, und wo nicht jeder dann auch reinredet und so. Ich frage doch auch die Friseurin nicht. Ja, was machen die denn für Friseur? Wie komisch, dass sie mit Leute die Haare schneiden. Das würde ich nie mich trauen. Oder ja, und bei Sexualassistenz ist es auf einmal, wie können sie das? Und oh, ich könnte das nicht. Und das ist einfach ein Metier. Das ist einfach auch ein Job. Und man kann das oder man kann es nicht. Das glaube ich schon ein bisschen auch. Man muss dafür schon so eine Art ganz natürliche, es muss irgendwie einem liegen. Das ist so. Und da müssen auch die anderen sich gar nicht den Kopf zerbrechen, warum sie das nicht können. Das machst du bei der Friseur auch nicht. Und bei der Fußpflegerin denkst du vielleicht, oh Gott, denkst du, stell dir vor an diese Warzen da und diese Krusten und da alles rumzuschneiden. Aber wie auch immer, so sollte es sein und nicht so spektakulär und nicht so komisch alles, nur weil es um Sex geht. Das ist auch das, denke ich, was man oft hat mit Menschen, das will ich vielleicht auch noch gerne sagen, Menschen, die abhängig sind von Unterstützung, um zu überleben, die haben auch eine wahnsinnig gute Antenne für, was ist da los in dem Umfeld. Viele Menschen denken, ach, die kriegen sowieso nichts mit. Aber das ist gar nicht wahr. Stell dir mal vor, du bist total abhängig von deinem Umfeld. Dann bist du gezwungen, um genau mitzukriegen. Wie riechen die? Wie reden die? Wie ist die Stimme? Wie ist der Blick? Wie ist... Und dann kannst du natürlich das nicht reflektieren im Sinne von, oh, wahrscheinlich ist ja diese Art von abstraktes Denken. Oder du kannst auch nicht, du merkst das einfach, weil dein Leben hängt davon ab, ob die dich unterstützen können. Und einmal zum Beispiel Lothar Sandfurt, das ist auch so eine bekannte Figur in der Behindertebewegung, emanzipierte Behindertebewegung, der bildet auch Sexualassistenten aus. Mit ihm habe ich auch zusammengearbeitet früher. Der sagte mal auf dem Kongress, das Schlimmste, was einem Behinderten passieren kann, der ist selber im Rollstuhl, ist, dass er etwas will, was sein Betreuer nicht will. Und dann habe ich noch gedacht, das finde ich jetzt schon ein bisschen sehr schlicht ausgedrückt, aber mir wurde dann immer klarer, das ist so ein toller Satz, weil wir können uns das nicht vorstellen, dass du nicht selber den Schlüssel hast, dass du nicht selber sagen kannst, ich will jetzt das oder ich schiebe das jetzt vor mir her oder ich... Du kannst das alles nicht machen. Das sind immer Leute um dich herum, die dich irgendwie erzählen, was du tun musst. Und das heißt, wenn du sagst, ich will zu einer Domina oder ich will zu einer Hure oder ich will endlich mal ficken oder keine Ahnung, wie du es ausdrückst. Und der Betreuer sagt, hey, was ist das denn für eine Sprache? Also, das kommt nicht in Frage. Dann hast du ein Problem.
Ja.
Weil dann kannst du nicht sagen, okay, dann mache ich es ohne dich. Ja, was wir. Genau. Wir können sagen, okay, dann mache ich es ohne dich. Naja, das ist, denke ich, auch, das ist eine Sache, die ist mir wichtig. Viele Menschen in Pflegeberufe oder Erziehungs- oder diese Heilerziehungspflege oder so, die sind sich nicht wirklich bewusst von ihrer Macht und wie sie auch ihre Macht missbrauchen. Und Machtmissbrauch geht ganz schnell, wenn du nicht merkst, wie du selber tickst. Wie du gerade drauf bist, dann geht das ganz schnell von mach das mal nicht so, weil dann bin ich irritiert. Oder dann fühle ich mich noch schlechter, als ich mich sowieso schon fühle. Mach mal bitte brav das, was ich will, weil sonst bist du eine Störung. Also diese auch unausgesprochene Botschaften, ne?
Ja.
Wollte ich nur sagen, weil... Das ist schon eine, in die Ausbildung in der Schweiz zu Sexualassistent, da habe ich auch viel diese Sachen mit Macht und Ohnmacht und so, da habe ich das ganz klar thematisiert und auch sehr intensive Erfahrungsstrukturen gemacht, damit sie sich dem bewusst werden, ne, was das bedeutet.
Hast du denn noch Kontakt zu denen, die du ausgebildet hast? Also nee, du hast bisher diese 10 ausgebildet und dann war es das so,
ja,
richtig?
Ja, das war, weil ich bin selber, ich wurde damals angefragt, ich bin zu faul, selber sowas zu organisieren.
Ja.
Und die hatten mich angefragt und das war auch ein Riesenprozess und mussten erstmal Leute finden, dann mussten die Leute erstmal, also die haben das richtig, das hatte Hand und Fuß, ja? So auf Schweizerisch. Das war nämlich auch eine große Organisation, die sich absolut nicht in Diskredit bringen konnten. Die mussten das so machen. Erstmal die Mitarbeiter sensibilisieren, dann endlich dann, wie auch immer. Dann kamen letztendlich 10 Leute dabei raus, 6 Frauen, 4 Männer. Und ich habe zu diesen, das war in 2004 übrigens, das ist auch schon lange her, ich habe keinen Kontakt mehr. Mit manchen hatte ich noch länger Kontakt, aber bei manchen, nee, ich weiß, dass die noch, dies oder jenes, ich könnte im Internet gucken, manche findet man noch, die sind doch dabei, irgendwas zu machen.
Und wenn du so, also gibt es so eine richtige Sexualassistenten-Community in Deutschland oder wie kann man sich das vorstellen, weil wenn man jetzt das hört und sagt, okay, mein Angehöriger oder irgendein Bedürftiger, ja. Das wäre was für ihn,
ja, okay.
Und du wärst zum Beispiel gerade ausgebucht sozusagen,
oder
gibt
ich bin
es dann,
ganz woanders,
oder ganz woanders, richtig?
Geografisch, ja, richtig. Auch wichtig. Also ich bekomme öfters Mails von Leuten aus ganz Deutschland, die mich dann fragen. Und dann habe ich ein Standard-Mail mittlerweile, weil ich will nicht immer wieder das alles formulieren. Dass es gibt einen Link, die kann ich Leute schicken. Also die können mich anschreiben, ich schicke die. Und dann findet man Sexualbegleiter in Deutschland. Und das ist ziemlich gut aufgebaut. So Nordrhein-Westfalen und Bayern und so, was es alles gibt. Und auch ein bisschen, was die Hintergrund von diesen Leuten ist und was die Kontaktdaten sind von diesen Leuten. Also das ist eigentlich schon, aber es ist leider nicht ein flächendeckendes Angebot. Und es ist auch kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann sich Sexualbegleiter nennen und das tun manche auch, glaube ich, weil ich kriege immer automatisch von Google, ich habe so ein Google Alert. Wenn irgendetwas erscheint mit meinem Namen oder mit Sexualbegleitung oder Sexualassistenz, dann kriege ich das automatisch, werde ich darauf hingewiesen. Und das ist teilweise echt, also das ist nicht besonders frisch, was du dann alles kriegst.
Und was ist das zum Beispiel?
Das ist viel so, ich Sexualbegleitung, ich verwöhne dich gerne, egal ob du dick oder behindert oder, ja, und es kostet erstmal auch nichts. Und ja, wo dann völlig klar ist, dass jemand gedacht hat, was ich auch verstehen kann, ach so, ich will ja Sex, ich krieg's nicht. Da gibt es Sexualbegleitung. Also. Wenn ich es das dann so nenne, dann klingt das seriös. Und dann hab ich auch, dann krieg ich auch Berührung. Und dann habe ich irgendwie, kann ich dann auch auf so, auf diese Art und Weise Frauen kennenlernen. Naja, das gibt's, aber wie okay. das dann, ob das dann tatsächlich stattfindet, weißt du, das weiß ich nicht.
Gibt's da Tipps, wo du sagen würdest, wenn man sich selber informieren möchte, was sind so Warnsignale, wenn man vielleicht für seine Angehörigen oder so jemanden finden möchte, was sind so No-Gos, wenn man, was könnte unseriös sein?
Naja, ich denke, wenn man ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, wenn du dann sowas liest, dann denke ich, ist dir eigentlich klar, dass das nicht wirklich diese Ebene ist, die du möglicherweise willst, weil vielleicht willst du auch gar nicht diese Ebene. Es gibt auch, ich finde es eigentlich das Wichtigste zu gucken, was der Mensch, der jetzt in dieser Situation ist, was der Mensch will oder dieser Mensch braucht oder will. Und wenn der ganz klar sagt, ich will irgendeine, keine Ahnung, eine Prostituierte oder ich, manche Menschen mit kognitiv, ich hatte mal eine Veranstaltung, da sagte der Sohn, ich will zu einer Prostituierte und die Mutter sagte, nein, das will ich nicht, weil die wird dich nur ausnutzen. Und dann habe ich die beide nach vorne geholt, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie das alles lief, aber es war so schwierig, weil die Mutter war auch im Recht, ja, und er aber auch. Dann habe ich die versucht, so ein bisschen zu, zusammenzubringen, aber gut, ja, no go, weiß ich eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ich denke, darum, ich denke, es ist nicht schlecht, jemand anzuschreiben, so wie mich oder ein anderer, der das schon macht und sagt, kennen Sie zufällig jemand in meine Region? Mhm. Und dann, wenn ich dann einen Tipp gebe, schreibe ich auch dazu. Diese Person kenne ich nicht selber. Ich habe den Eindruck, dass es ein wertvolles Angebot ist oder manchmal, wenn es so eine Gegend ist, wo fast nichts ist, dann sage ich auch, dann greifen Sie doch vielleicht auf diese tantrische Geschichte zurück. Weil das sind immer Menschen, die, obwohl da gibt's dann auch das wieder, dass die sich Tantra nennen und eigentlich, das ist dann eigentlich gar kein Tantra, aber gut. Sich Begleitung holen beim Finden von der richtigen Person.
Und in welchem Umkreis kann man dich antreffen? Also du kommst ja aus Berlin. Wie weit fährst du für deine Klientinnen?
Also für meine Klienten bin ich früher auch weitergefahren, auch nach Hannover, Osnabrück. Aber das ging nur, wenn ich mehrere Klienten hatte. Dann fing ich an in Hannover, Taubblindenberg. Dann fuhr ich weiter nach Osnabrück, übernachtete da, dann hatte ich am nächsten Tag auch im Gehörlosenzentrum Autismusambulanz und dadurch ging das, weil die dann alle zusammen die Reisekosten und die Übernachtungskosten bezahlen konnten. Ich kann nicht für einen Klienten eine weite Reise machen, weil dann wird das viel zu teuer. Und ich meine, Leute können einfach auf meine Website gucken. Ich habe da auch Preise, zum Beispiel, wenn ich länger als eine Stunde unterwegs bin, kostet es so viel. Das ist dann, in Berlin geht das schnell, mehr als eine Stunde unterwegs.
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich,
allerdings.
Weil ich wohne auch noch so ein bisschen außerhalb, in den Speckgürtel von Berlin, Kleinmachnow, und muss dann immer erstmal mit dem Fahrrad zur S-Bahn, das ist schon 15 Minuten, und dann irgendwie, und dann, ich fahre aber auch manchmal etwas weiter, aber nur, wenn es dann wirklich geht um Leute, die in einer Art Not sind und wo wirklich nicht, wo man nicht sagen kann, versuchen Sie einfach was anderes zu finden in der Gegend oder das, wo das nicht geht, wo es wirklich ein Problem gibt. Und dann kann es sein, dass ich auch mal eine Tagestour mache nach, keine Ahnung, aber ich kann nicht mehr ich fahre nicht für eine Person nach München oder Stuttgart oder auch nicht nach Hannover. Ja. Das müssen dann schon ein paar mehr sein.
Und auch, also das gilt wahrscheinlich dann auch für die Pflegeeinrichtungen, in denen du die Workshops gibst, richtig? Ja. Dass du dann auch da unterwegs bist oder
nein,
das in ganz Deutschland?
Das ist in ganz Deutschland.
Ach so, okay.
Aber dann ist das richtig eine Veranstaltung? Da muss das auch alles abgesprochen werden. Wie viel will ich haben? Wie viel können die bezahlen? Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel im Moment lustigerweise gerade eine Anfrage aus Bonn von einer Pflegeschule. Und da habe ich schon, habe ich noch nicht mit der Frau persönlich gesprochen, da, die will das total gerne und die Leitung hat auch schon gesagt, ja, toll und so. Aber dann gucke ich in, das ist 5 Stunden nach Bonn, das heißt, und das mache ich echt nicht mehr, dass ich morgens um 7 losfahre, 5 Stunden im Zug, dann irgendwie 2 Stunden Veranstaltung und dann noch wieder 5 Stunden zurück. Dafür bin ich echt zu alt. Das habe ich früher gemacht. Das war überhaupt kein Problem. Dann war ich zwar geredet und fertig, aber das habe ich gar nicht so, ich bin da auch manchmal nicht so gut in der Selbstwahrnehmung. Und wie auch immer, ich denke, das müssen wir online machen, weil dann hast du Reisekosten, die Honorarkosten, da gehe ich auch nicht unter einen bestimmten Betrag, nur um die entgegenzukommen. Und dann heißt das wahrscheinlich, werden wir das online machen.
Ja, wir haben bei uns die erste Staffel dieses Podcasts steht unter dem Motto Pflege im Jahr 2030. Und natürlich wäre es auch super interessant, aus deiner Perspektive, aus der Perspektive der Sexualassistenz, das mal zu beleuchten. Was würdest du dir denn wünschen für das Jahr 2030? Was ich bis dahin vielleicht tun sollte, gerade in Bezug auf deine Tätigkeit?
Ich verstehe deine Frage und ich würde sagen, was ich mir wünschen würde, ist eigentlich das, was ich jetzt schon so ein bisschen vorhin gesagt habe, von Friseur, Fußpflege, Sexualassistenz, Websites, Leitfaden, Einrichtungen, dass die irgendwie schnallen. Sexualität ist eine Ressource. Das ist nicht, das muss nicht ein Problem sein. Und wie können wir das hinkriegen, dass es nicht ein Problem ist, indem wir uns vorbereiten, einstimmen, die Mitarbeiter die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen, auch Skepsis auszusprechen, zu reden über Ekel, über das war so unangenehm und ich will da nicht mehr rein und all diese Sachen, reden darüber. Ja, und nicht, das darf ich nicht sagen, weil sonst bin ich keine gute Pflegekraft. Und dann wird das alles abgestaut und dann kriegt man diese unpersönliche, bockige Verhaltensweisen und das endlose Rauchen auf dem Balkon. Und ja, das ist dann sozusagen die Folge davon. Und das würde ich mir wünschen. Es wäre so schön, wenn das eine richtig tolle Aufgabe wäre. Wenn alle sich drum reizen würden würden. Und das geht, da geht es auch um Geld natürlich, weil Pflege wird nicht gewertschätzt. Es wird zwar gesagt, ja, die Pflege, und wir klatschen alle für die und oh, die sind so toll. Aber wenn es dann geht um gute Bezahlung, dann, das geht jetzt wieder nicht.
Und dann auch zum Beispiel die Bereiche, die jetzt gerade noch schlechter bezahlt sind, müssen, die brauchen genau das, Wertschätzung, was du gesagt hast, mehr Gehalt. Und da muss man auch definitiv drüber reden. Na, Pflege ist dann halt in dem Sinne nicht Pflege. Es gibt die Pfleger, die gut verdienen und es gibt die dann das, fast das Gleiche leisten.
Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass sie ja eventuell unter normalen Arbeitsbedingungen sehr gut verdienen oder gut verdienen, aber dass die Arbeitsbedingungen ja heutzutage an vielerlei Orten katastrophal ist. Ja. Und dann dafür, für diese Arbeitsbedingungen, die sie dann handeln müssen und was sie da alles wegstecken müssen, dafür ist natürlich die Bezahlung dann wieder zu wenig. Mies.
Ja. Ja.
Das ist ein echt komplexes Thema, aber ja, grundsätzlich kann man
definitiv. Aber das würde ich mir wünschen, dass viel mehr, aber diese Wertschätzung müsste überall passieren, dass Menschen, die anderen Menschen was Gutes tun wollen, dass die gewertschätzt werden. Das würde ich mir wünschen. Ist vielleicht ein bisschen so utopisch oder idealistisch. Und dann eben ganz konkret Leitfaden, darüber reden, Konzepte machen und die dann aber auch umsetzen.
Und vor allem kommunizieren, dass es die Konzepte gibt.
Ja, nicht in die Schublade. Ja. Oh, wir haben doch ein Konzept irgendwo. Ja, gut.
Ja. Gut, ja, dann sage ich, wir sind für offiziell am Ende angelangt. Danke, Nina, dass du da warst.
Danke auch
für diesen super intensiven Einblick. Ich hoffe, ihr da draußen konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Ihr könnt euch auch immer natürlich über die Website an Nina wenden, wenn ihr da Fragen habt oder halt Tipps braucht etc. Hat sie da ja, wie sie meinte, hilfreiche Links für euch. Wir haben auch schon mal mit Nina gesprochen in einem unserer Blogbeiträge. Wenn ihr also da nochmal reinlesen wollt, verlinken wir euch das Ganze auch in den Shownotes. Und ansonsten folgt uns gerne, schaut gerne bei Nina vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, war's das für heute. Und bis zum nächsten Mal.